Ich nehme mal die Chance und Möglichkeit wahr, diesen ersten Anbetungsteil mit der Mahlfeier und der Verkündigung, dass der Herr Jesus für unsere Sünden gestorben ist, ins Grab gesunken ist, wie wir es gerade gesungen haben. Du sankst für uns ins Grab, wuschst unsere Sünden ab, aber dort nicht geblieben ist, sondern wieder auferstanden ist, Möglichkeit mal, das zu verbinden. Wir haben das Lied gesungen, eben 121, O Gottes Lamm, wer kann verkünden? Und ein Aspekt aus diesem Lied heißt, ich muss ihn schnell finden, ach hier, sind gemacht, auf dir all unsere Sünden lagen, als du das Sühnungswerk vollbracht. Und in der Strophe 2 hieß es, das füllet, und ach, der Mensch sein Sündenmaß. Also wir sind schon so eine Gesellschaft für uns. Glaubt mal bloß nicht, dass wir hier alle nur so die Reinen und Heiligen sind. Herzlich willkommen, kleine Sünderlein. Ja, ich stelle mich selbst in diesen Kreis. Ich weiß, dass das nicht angenehm ist, wenn man darauf angesprochen wird, aber es nutzt ja nichts. Und der Unterschied zwischen den katholisch Gläubigen und reformatorisch evangelisch Gläubigen ist, die einen feiern das, ich weiß gar nicht wie, bei den Katholen ist es auf jeden Fall in dem Moment, wo die diese Oblate nehmen oder der Priester diesen Wein trinkt und das Glöckchen klingelt, dann wird diese Oblate zum Fleisch Christi und dieser Wein zum Blut Christi. Man nennt das Transsubstantiation. Das müsst ihr euch gar nicht merken, weil es ist vollkommen falsch. Es ist vollkommen falsch. Aber wir sind nicht die Einzigen, die das richtig feiern. Wir finden uns immer so in einer gewissen Exklusivität in der Versammlung, was auch seine Berechtigung hat. Wir sind eine tolle Gemeinde. Ich stehe voll und ganz dahinter. Ich habe gerne Gemeinschaft mit uns. Gerne auch diese engste Gemeinschaft am Mahl. Wir werden am Schluss noch etwas dazu hören. Diese enge Gemeinschaft, diese herzliche Gemeinschaft. Der Gerhard hat gesagt, Paulus wurde es auch eröffnet, es wurde ihm geschenkt. Und er hat die Korinther, weil dort schreckliche Zustände waren, nochmal besonders darauf hingewiesen. Vielleicht muss man uns Bischöfe heute auch mal wieder besonders auf etwas hinweisen. Ich weiß nicht, ihr könnt da alle bei mithelfen. Wir sind hier alle Verkündiger, nicht nur ich. Wir haben das gerade verkündet. Seinen Tod und seine Wiederauferstehung und die Vergebung aller Schuld und Sünde durch sein Leiden, durch sein Sterben, durch seinen Körper, durch sein Fleisch und die Reinigung von Sünden durch sein Blut. Galater 4, Vers 4. Als aber, ist einer meiner Lieblingsverse, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Danke, Heinz, dass du uns diese Stelle nochmal so vor Augen gestellt hast. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Das ist unser ganz großes Fund. Diejenigen, die wiedergeboren sind, die den Geist Gottes haben, die können wirklich Papa, lieber Vater, geliebter himmlischer Gott und Vater sagen, ist ganz egal, er ist unser Vater. Wie auch immer du die Anrede form wählst, es ist unser aller Vater. Ich muss mich ziemlich kurz fassen in diesem Teil, aber die Verbindung ist einfach Mittwochabend, Bibelstunde, wir haben uns ausgetauscht über stille Zeit, über Bibellesen, macht mir das Spaß, ist mir das lästig, wie mache ich das? Danke für alle Posts und Informationen zwischendrin, für Bibellesepläne und all das. Ich möchte euch einfach nur Mut machen, lest weiter in der Bibel. Lest so in der Bibel, wie ihr das für euch für gut findet. Ob nach Plan oder ungeplant oder durch Leitung des Geistes, das ist am besten. Lest auf jeden Fall die Bibel. Eine bessere Lektüre gibt es nicht. Ja, wir haben uns dann ausgetauscht, wie wir das machen, wann, wo wir das machen, Untiefen dabei festgestellt, Gemeinsamkeiten festgestellt. Tatsache war, die Challenge war, das Johannesevangelium zu lesen. Ne? Und Johannes, der Apostel Johannes, der nicht nur das Evangelium schrieb, sondern auch noch Briefe dazugestellt hat, geschrieben hat an die Gemeinden und auch später in der Verbannung an Patmos die Offenbarung geschrieben hat. Sage ich jetzt was Falsches? Ist derselbe Johannes? Okay, ich bin auf der richtigen Spur. Ich brauche hier auch immer Berichtigung, wenn es falsch ist. Wir gehen davon aus, dass der Kontext der Bibel so zusammengestellt ist und dass Johannes das Evangelium geschrieben hat und dass er auch diese Briefe und die Offenbarung geschrieben hat. Okay. In seinem Evangelium schreibt er, am Anfang war das Wort und das Wort war Fleisch und das Fleisch wohnte unter uns. Wir wissen, die den Geist Gottes haben, dass es Christus war, der unter uns wohnte, der gesandt ist vom Vater. In seinem ersten Brief schreibt Johannes im Kapitel 2, Vers 2, aber man müsste jetzt das ganze Kapitel lesen, das würde ich euch lieber gerne als Hausaufgabe, als Challenge, als Hausaufgabe mitgeben. Lest nicht nur das Johannesevangelium, lest auch bitte mal diese Briefe. Denn in diesen Briefen, jetzt habe ich doch mein Handy nicht dabei, aber ist nicht schlimm, da ist das schön überschrieben. Da ist es nämlich, da geht es um die Gemeinde Gottes, da geht es wirklich um unsere hohe Berufung, da geht es um die Gemeinschaft untereinander und mit Gott und das Leben als Christ in der Gemeinde. Und wir stehen ja nicht allein. Wir lieben diese Gemeinschaft hier. Wir müssen aber auch die Menschen da draußen verstehen. Und jetzt komme ich auf den Punkt. In 1. Johannes 2, Vers 2 steht, und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Ja? Nehmen wir so gerne für uns in Anspruch. Bis dahin sind wir noch konform, oder? Ich glaube schon. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das ist ein Riesenhype, das ist ein ganz großer Wurf, ein ganz weiter Schritt. Und ich stehe nicht als derjenige hier vorne, der hier die Allversöhnung predigt, bitte. Also es gibt da wirklich Grundsätzlichkeiten, die zu beachten sind. Wenn die nicht gegeben sind, dann kann man das so nicht in Anspruch nehmen. Es muss wirklich eine persönliche Entscheidung sein. Aber die Einschränkung, Christus kam im Fleisch, Galater 4, Vers 4, danke Heinz, und hat für unsere Schuld und Sünde an diesem Kreuz bezahlt. Und nicht nur für uns, so exklusiv dürfen wir einfach nicht sein, sondern für die Sünden einer ganzen Welt. Und jetzt geht es nicht nur um Sünden, sondern um Sühnung, das ist der Unterschied. Im alten Israel, da wussten die Menschen eben noch mit diesen, da wussten die Menschen noch, dass Sünde den Zugang zum lebendigen Gott verhindert. Und um dieser Schwierigkeit zu begegnen, kam es dann auch zu einer gewissen Opferfrömmigkeit. Und ich möchte uns davor verwahren, dass wir hier in eine Opferfrömmigkeit verfallen, sondern dass wir das von ganzem Herzen tun, dass der Gottesgeist, Gottes guter Geist uns dabei leitet, dass wir nicht nur sonntags, ich gehe in die Gemeinde, ich muss zum Brotbrechen gehen, dass das von Herzen geschieht, dass wir von Herzen gerne hierher kommen und sagen, mit meinen Geschwistern werde ich jetzt diese Stunde feiern, weil Gott uns eingeladen hat. Im alten Israel, wie gesagt, noch unter dem Gesetz war das klar. Schuld und Sünde war da, Verfehlungen wurden öffentlich gerichtet, sozusagen, man hat ein Opfertier gebracht, kleines, großes oder die ganze Palette von Opfern. Ihr könnt die mal in den mosaischen Büchern nachlesen, Hebopfer, Trankopfer, Ganzopfer, Schwingopfer, da gibt es eine Menge Opfer und was die alle bedeuten, lest es bitte mal nach, Bibel lesen, stille Zeit. Das ist richtig interessant. Mosebücher. Also den Israeliten damals war das bekannt, durch das Opfer sollte eben die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt werden. In einer Welt, die Zusammenhänge, in einer Welt, der diese Zusammenhänge bewusst waren, kommt jetzt Jesus Christus und macht den richtig dicken Strich durch die Rechnung. Das war revolutionär, was Jesus gebracht hat. Jesus war nicht nur so ein Lieber, das war ein Revoluzer. Entschuldigung, der Jesus möchte mir diesen, weiß ich nicht, er weiß, dass ich es im Herzen gut meine. Er war revolutionär. Das war der bei der Frau am Jakobsbrunnen, das war der mit Maria und Martha, als er die Frauen zugelassen hat. Da konnte Paulus nachher 100-mal schreiben, ich will, dass das Weib in der Gemeinde schweige. Mit der Maria hat Jesus da etwas gemacht, er hatte ihn einen Stand erhoben und zugelassen, der revolutionär war. Das gab es bis dahin nicht. Wie werden sich die Pharisäer gefühlt haben, die dabei gewesen sind? Ein anderes Thema, spreche ich später mal was zu. Auf jeden Fall war schon mal klar, nach seiner Auferstehung von den Toten hat er ja seine Lehre und seine Botschaft verbreitet. Das ist jetzt der Schritt von dem Gesetz, Alten Testament ins Neue Testament, die ausgehenden Propheten im Alten Testament und dann die Botschaft für das Neue. Und das war revolutionierend. Nicht das Blut von Tieren, so lehrten es die ersten Christen noch, versöhne die Menschen mit Gott, sondern das Blut Christi. Sein Tod am Kreuz ist die Versöhnung für die Sünden der Menschen, auch für unsere, für alle Menschen. Der neutestamentliche Ausdruck, versöhnen, ist inhaltsreich. Da ist einmal daran zu denken, dass Gott, der zuvor durch die Sünde beleidigt wurde, versöhnt oder besänftigt werden muss. Auch das ist ein interessanter Gedanke. Die Sünde der Menschen hat Gott fortlaufend, fortwährend beleidigt. Wie reagierst denn du, wie reagiert denn ich, wenn mir ständig jemand so auf die Füße tritt oder Mühe macht, ja, oder meine Gedanken so erregt, dass ich unschicke Worte finde, um Bezeichnungen loszuwerden? Ja, es ist einfach so. Und so muss Gott sich gefühlt haben. Und nicht nur bei einem, ich wollte niemand hier bezichtigen, sondern bei einer gesamten Menschheit. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott ist so genial, der ist zeitgleich, der hat keinen Raum und keine Zeit, der ist über diesen Dingen. Der hört und sieht alles zeitgleich, was wir hier reden, was wir denken. Er kennt auch unsere Gedanken von ferne. Wenn ich da anfange zu denken, muss ich aufhören, dann kriege ich Kopfschmerzen. So groß ist Gott. Unendlich, genial, absolut. Das ist eben Gott. Und in dieser Heiligkeit muss man mal sehen, all meine Schmutz und Sünde hat auch ihm Ärgernis erregt. Und es gibt keinen anderen Weg, jetzt die Verbindung zu der Mahlfeier, es gibt keinen anderen Weg, als dieses reine und heilige Leben von seinem eingeborenen Sohn, der am Anfang der Schöpfung da war, zu opfern. Als Opfer, als anerkanntes Opfer. Nicht einmal, Petrus schreibt das, nicht einmal ein Trug wurde in seinen Gedanken gefunden. Jesus war so, das heißt, Jesus ist in ganzer Person auch Gott, nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Da sind wir Lichtjahre von so einem Modell, sind wir Lichtjahre entfernt. Ich, ihr vielleicht noch ein bisschen heiliger. Jagt nach der Heiligung, ohne die ihr den Herrn nicht schauen werdet. Das müssen wir jeden Tag lernen, jeden Tag üben, jeden Tag Buße tun, jeden Tag den Gott um Versöhnung bitten. Wir müssen uns nicht jeden Tag wieder neu bekehren. Das ist ein Ding, das muss einmal geschehen. Ja, aber aus dieser Bekehrung und dem Geist Gottes, der in uns arbeitet und wirkt und in uns ist, müssen wir immer wieder erkennen, gesündigt, Ausschlussverfahren. Und jetzt sage ich was ganz Revolutionäres. Ich hatte eben gesagt, es verbindet sich mit Corona. Jetzt pass mal auf. Der Ausdruck, neutestamentlicher Ausdruck, versöhnen, ist inhaltsreich. Da ist nun mal dran zu denken, dass der Gott zuvor durch die Sünde beleidigt wurde, hatte ich gesagt. Der Apostel Paulus schreibt einmal, Gott versöhnte die Welt mit sich selbst, 2. Korinther 5, 19. Das heißt, er vergibt die Sünde. Doch versöhnen hat noch eine dritte Bedeutung. Wer sündigt, dem haftet fortan der Makel der Schuld an. Er bedarf gleichsam, jetzt kommt's, der Desinfektion von Sünde. Klingelt's? Corona? Desinfektion? I can't get no... Nee, das war anders. Sagen wir lieber Desinfektion. Das andere war falsch. Desinfektion. Wir achten akribisch drauf, jeden Türklinke abzuwischen, jeden Stuhl, jedes Ding, jedes Mikro, mit Flächendesinfektionsmitteln, damit wir bloß nicht dieses Virus kriegen, was uns am Ende vielleicht sogar den Tod beschert, vor dem wir alle Angst haben. Der Jesus hatte das auch. Nicht nur wir, sind in bester Gesellschaft. Auch ich bin nicht hier der das alles unter den Füßen hat. Aber dann benehmen wir uns, ne? Weil wir Vorschriften haben und weil wir das selbst so wollen, weil wir gesund bleiben wollen, würden wir doch mit dieser Akribie mal die Vergebung der Schuld und Sünde suchen. Das Desinfektionsmittel Gottes ist das Blut Christi. Entschuldigung, wenn ich hier so frei davon rede, aber im direkten Vergleich ist es nichts anders. Und Gott, der große Gott und Vater und Schöpfer, steht über diesen Gesetzmäßigkeiten, steht über dem Virus. Das kann ihm nichts anhaben. Er hat es zugelassen. Er lässt auch zu, dass wir unter diesen Bestimmungen wegen dieser Virusinfektion uns hier versammeln und Vorschriftsmaßnahmen ergreifen müssen. Alles gut, alles gut. Lasst uns doch mit derselben Akribie dann auch mal dem Herrn danken für sein, ich will es nicht wieder sagen, für sein Blut, das uns reinigt von aller Schuld und Sünde und uns erlöst am Ende von aller Schuld. Das heißt, Virus fürchten, oder Sünde fürchten. Wir fürchten uns vom Virus. Fürchten wir uns mit dem gleichen Maß auch vor Sünde, die uns infiziert damit? Denn Virus und Sünde sind dieselben Dinge. Also vergleichbar. Was bleibt denn am Ende? Virus, Krankheit, Tod. Ich muss das furchtbar abkürzen hier. Ich hätte gerne mehr zugesagt. Virus, Krankheit, Tod, Sünde. Was ist die Folge von Sünde? Ausschlussverfahren, Trennung von Gott, kein ewiges Leben. Wenn ich in der Sünde verharre, in der Sünde bleibe, deswegen brauche ich Desinfektion, deswegen brauche ich Vergebung der Sünden, deswegen brauche ich Christi Blut und Gerechtigkeit. Das sei mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich einmal, war das richtig so? Das ist schon ein alter Spruch, der geht glaube ich so. Ja, wenn wir vor Gott stehen. Und genau, danke. Ja, es kam jetzt gerade so spontan von der Seite da rein. Und ich werde dann immer auch im zweiten Korintherbrief an diese Stelle des Richterstuhles Christus erinnert, wo all unser Sein noch einmal gerichtet wird. Habe ich mich bekehrt? Habe ich den Geist Gottes? Bin ich erlöst? Steht Christus als mein Retter und mein Richter, nein, mein Retter und mein Jurist, mein Sachwalter vor mir und sagt, ihm ist doch vergeben. Ich habe doch mein Leben dafür hingegeben. Es gibt keine Anklage mehr. Das ist weg. Ich habe für ihn geblutet. Ich habe für ihn gelitten. Er ist frei. Aber an diesem Richterstuhl müssen eben alle passieren. Das ist nicht so ganz einfach. Das ist auch so eine Geschichte für sich. Da müssen wir mal tiefer eintauchen. Mich bringt das, mir, im Anflug macht mir das Furcht. Aber sofort im zweiten Gedanken kommt Gottes Geist und sagt, Andreas, brauchst du nicht zu haben. Hast doch Heilsgewissheit. Ich bin doch da. Ich kümmere mich doch um dich. Ich sage dir, du musst da nicht mehr hin. Also was heißt, du musst da nicht mehr hin? Du wirst da nicht gerichtet. Es ist kein Ausschlussverfahren. Es ist alles geregelt. Es ist alles gut. Das lässt mich aber jetzt nicht so zufrieden leben, dass man dann so munter, ne? Sündig gelebt und selig gestorben. Nee, das bringt schon so, dass das immer der Bahner in der Brust immer wieder hochbringt. Und das muss uns in Gedanken wachhalten, dass wir uns vor diesem Virus fürchten und dass wir uns vor der Sünde genauso fürchten und dass wir diese Reinigung in Anspruch nehmen, dem Herrn die Schuld und die Sünde zu bekennen. Und wie ein roter Faden zieht sich der Gedanke an das wirksame Rettungswerk Gottes durch das ganze Neue Testament. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, Johannes 3,16, die tollste Stelle in der Bibel. Jesus vertraut darauf, dass er alle, die ihm glauben, nach sich ziehen wird, wenn er erhöht wird. Johannes 12, Vers 32. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Mit Christus begann gleichsam eine Aktion Weltversöhnung, die heute noch läuft. Und wir sind heute Mitarbeiter am Bau dieses Reiches. Tatsächlich lassen sich Tag für Tag, Woche für Woche rund um den Erdball Menschen mit Gott versöhnen. Sie akzeptieren im Glauben, dass es einen Gott gibt, dass ihre Sünde sie von Gott trennt und dass Jesus Christus an ihrer Stelle gestorben ist. Sie akzeptieren, dass die dankbare Anerkennung des Opfertodes Jesu Christi sie frei macht von aller Sünde. Mehr noch, wer Jesus Christus Vertrauen schenkt, der wird befähigt, die Sünde nicht mehr zu suchen und zu lieben, sondern sie zu verabscheuen. Das müssen für uns Merksätze sein. Nicht die Sünde suchen. Und wenn solche Gedanken kommen, habe ich mir auch so einen Notfallplan zurechtgelegt. Dann, wenn du eine zur Hand hast oder im Handy hast, dann schlag die Bibel auf und lese. Weil diese Gedankenanflüge, das sind Anfechtungen. Wir haben uns im Leitungsbrüderkreis die letzten Wochen unterhalten und uns die Frage gestellt, wie geht es denn uns im Glaubensleben? Haben wir Anfechtungen? Nö, brauchen wir ja nicht haben, ne? Uns geht's doch gut. Sowas von. Ihr seht das nicht, ihr wisst es nicht und ihr habt bestimmt auch Anfechtungen, ich weiß das. Aber der Teufel ruht nicht, der schickt uns so viele Prüfungen. Er gibt uns so viele negative Gedanken oder Gedanken, in denen wir uns verstricken und weg von dem Eigentlichen kommen. Das sind Anfechtungen, bis hin zu ganz handfesten Dingen, die ich hier nie auspacken möchte. Und wir waren uns klar, ja, wir haben Anfechtungen. Und ja, wir wollen zusammenbleiben. Und ja, wir müssen beten. Und wir können nur Christus anrufen und seinen Geist, der uns leitet und uns bewahrt vor all diesen Fehltritten, die man dann auch machen kann. Alleine auf uns gestellt, geht nicht. Kommen wir nicht weiter. Versöhnung ist nicht nur etwas für unsere kleinen, oft abgeschlossenen Kreise, sondern für die ganze Welt. Und viele hätten es nötig, deren Leben sinnlos erscheint und deren Seele ausgedörrt ist. Und solche Leben um uns herum. Gebt doch ihnen einfach mal Kenntnis davon, wie schön es ist, von Gott Versöhnung zu erfahren. Und wie man die bekommen kann, das habt ihr doch, kennt ihr ja alle. Ich muss Schluss machen, sonst kriege ich ja Haue. Ich hätte es gerne ein bisschen weiter ausgeschmückt und wäre auf verschiedene Dinge noch eingegangen. Aber denkt mal an die Desinfektion, denkt mal an die Parallele zum Coronavirus. Wir fürchten uns vor Viren, wir sollten uns aber auch vor der Sünde fürchten. Und immer wenn ihr Angst vor Viren habt, dann lasst doch so ein Schildchen hochkommen. Oh, was war jetzt mit der Sünde? Das bringt uns zumindest auf den richtigen Gedanken.